Willkommen zum UWorkChat-Podcast von meinem Vater.
Heute mit Joachim Grip. Viel Spaß!
Und dann hat es tatsächlich relativ schnell dazu geführt, dass wir sagen, wir sind eigentlich eine Energietankstelle. Viele von unseren Kunden, unseren Nutzern sagen, also ich gehe am Abend mit mehr Energie raus, als ich morgens reingekommen bin. Das Büro muss so gut sein, dass es andere Menschen anzieht. So heißen, die Menschen kommen nicht wegen des Büros ins Büro. Die Menschen kommen wegen Menschen ins Büro. Also was wir machen, ist, wir kombinieren die Hardware, die man vom Büro, von jeder Immobilie erwarten darf, mit einer Software, die Software Services. Der Teamansatz ist nicht nur, dass wir gerne unsere Kunden als Teams begrüßen, weil da die Magic eigentlich liegt, sondern wir unser eigenes Team enorm präsent halten. Nicht nur wegen der Meetings, die sie machen, sondern am Empfang, auf der Fläche, sind immer für dich da und sorgen auch dafür, dass du dich als Gast wohlfühlst.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City, aus dem hohen Norden. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Ich bin Gabriel, mache das hier seit einiger Zeit, seit 2018 mittlerweile. Ich darf hier mit mutigen, neugierigen und optimistischen Menschen über die Zukunft der Arbeit sprechen. Und die hat natürlich auch mit Orten zu tun, mit Orten der Begegnung, mit Orten der Inspiration. Und wir sind heute in der aktuellen Episode genau an dieser Frage dran. Wie können wir eigentlich Büroflächen zukünftig so gestalten, dass Menschen gerne dorthin gehen? Ich spreche mit Joachim Grip, er ist CEO der Design Offices. Viele kennen sie bestimmt, die Gruppe mit vielen, vielen Standorten mittlerweile in Deutschland, die sich nicht als Coworking Space verstehen, sondern als Work- und Team-Spaces. Sie sind mittlerweile international angefragt und Joachim berichtet uns, wie sie diese Spaces gestalten, im Sinne eines ja schon gastronomischen Konzepts, zumindest was die Haltung angeht, des Services. Joachim berichtet uns heute auch im Podcast, was ihn geprägt hat. Er war lange bei Tchibo, er hat KFC in Deutschland groß gemacht und ist dann anschließend auch noch bei Vapiano gewesen. Was er da über Karriere, über gute Arbeit, über Zusammenarbeit gelernt hat, verrät er uns heute auch. Wir haben das Ganze in Hamburg bei den Design Offices in der Nähe vom Rathaus aufgenommen und ich durfte das Ganze auch noch mir anschauen und ihr könnt gerne mal bei Instagram vorbeisurfen, verlinke ich euch in den Shownotes. Da gibt es dann auch noch ein paar Impressionen. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit Folge 326 mit Joachim Grip von den Design Offices. Bevor wir da reinspringen, meine Bitte an euch, supportet diesen Podcast und abonniert den Kanal. Das geht sehr, sehr schnell. Das könnt ihr am besten jetzt noch kurz erledigen, bevor wir in den Podcast springen. Einfach kurz in eure Podcast-App gehen, Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört und auf Abonnieren klicken. Warum ist das wichtig? Es ist natürlich für mich als Resonanz sehr wichtig, um zu erfahren, wie euch das gefällt, ob euch das gefällt. Und dann ist es natürlich auch wichtig, um in den Podcast-Netzwerken, um in den großen Maschinen, die von Algorithmen dominiert werden, so muss man es ja wirklich sagen, um dort auch zu zeigen, wie relevant das Ganze ist. Und dann kommen eben auch mehr interessante Menschen noch in diesen Podcast und ich möchte den New Work Chat schon auch noch weiterentwickeln. Daher brauche ich euch nicht nur fürs Abonnieren, sondern überhaupt eure Meinung, eure Resonanz, euer Feedback. Ich freue mich über jede Nachricht, über LinkedIn, E-Mail, however. Schickt mir eine Brieftaube, wie ihr mögt. Ich freue mich auf jeden Fall auf die heutige Folge mit euch und da springen wir jetzt auch rein. Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass ich heute in Hamburg bin bei Design Offices bei Joachim. Moin.
Herzlich willkommen, lieber Gabriel.
Vielen, vielen Dank. Ich habe schon gerade eine kleine Führung bekommen. Nachher geht es vielleicht noch weiter, habe ich gehört. Nach oben auf die wunderschöne Dachterrasse, denn wir sind hier mitten im Herzen von Hamburg, kann man sagen, oder?
Wir gucken mitten rein, wir sehen alles und von hier auch Blick auf die Elfi, wie auf, ich glaube, 4 von 5 Hauptkirchen und das zählt in Hamburg.
Und du hast schon erzählt, du lebst auch in Hamburg. Bist du mit dem Fahrrad heute hergekommen? Denn das kann man ja bei so einem schönen Wetter auch gut machen.
Ich war in Versuchung, aber da meine Tochter heute Abend mit der Bahn kommt, die ist 3 Monate in Südamerika unterwegs gewesen nach ihrem Master, will ich sie dann doch nicht irgendwie mit nach Hause radeln lassen, sondern da werden wir die U-Bahn nehmen.
Gibt's auch Homeoffice-Tage bei dir?
Absolut. Tatsächlich nicht so viele, wie man könnte, weil es mir doch nicht ganz so schmeckt. Aber wir, ich bin freitags schon, also jetzt am nächsten Freitag zum Beispiel, den Brückentag, werde ich sicherlich nicht ins Büro kommen.
Aber wir reden heute vor allen Dingen über das Büro als Anziehungsort, als magnetischer Begegnungsort. Und da seid ihr mitten dabei, auch dieses Büro der Zukunft zu gestalten mit verschiedenen Facetten, die dazugehören. Da sind wir ganz gespannt, heute da mal reinzuschauen, wie auch eure Geschichte aussieht bei Design Offices. Zum Anfang wollen wir dich natürlich erstmal ein bisschen kennenlernen. Ich habe ja hier eine Einstiegsfrage. Meine mittlere Tochter Mathilda, 11 Jahre alt, spricht das Intro ein. Und meine Gäste und Gästinnen dürfen ihr im Gegenzug erklären, was sie so machen. Was würdest du ihr sagen?
Das Schöne an Design Offices ist, es ist alles zum Anfassen. Das heißt, wir haben 50 Häuser angemietet, ganz oder etagenweise Bürohäuser in ganz Deutschland und haben aus diesen großen Flächen, das sind eine 250.000 Quadratmeter, kann man sich vorstellen, 40 Fußballfelder, die haben wir umgebaut und schön gemacht. Das heißt, heute gehst du rein in Design Offices und du findest total angenehme Räume, die flexibel eingerichtet sind, auf deine Bedürfnisse, groß, mittel, klein, offen oder privat und mit einem guten Vibe, also guter Stimmung, weil wir ein Top-Team haben, das sich darum kümmert, dass alle wie Gäste sich fühlen und auch so behandelt werden. Und das machen wir in 15 Städten und mit großer, großer Begeisterung.
Ja, erzähl doch mal, wo kommst du eigentlich her und wie bist du aufgewachsen? Was hat dich geprägt?
Ich bin in Wolfsburg aufgewachsen. Mein Vater ist nach seiner Zeit in Südamerika dort gelandet bei Volkswagen. Es gibt auch, glaube ich, kaum eine andere Biografie, die in Wolfsburg startet, als dass der Vater oder die, damals war es der Vater, bei Volkswagen tätig war. Haben dann mit einer Familie mit 3 Söhnen eine wunderbare, unbeschwerte und sehr sportliche Jugend verbracht. Denn das kleine Wolfsburg hat immer geglänzt mit einer tollen Auswahl an Sportplätzen und Schwimmbädern, sogar Eishallen und so weiter, wobei ich beim Eislaufen raus bin und auch immer war. Als langer Lulatsch ist mir das Thema Gleichgewicht nicht so in die Wiege gelegt worden. Ja, und da habe ich dann auch gelebt, bis ich das Grundstudium in der Nachbarstadt Braunschweig abgeschlossen hatte. Und dann in die weite Welt, nämlich nach Göttingen gezogen bin. Das war dann wirklich der Absprung. Also ich bin schon sehr gerne immer zu Hause gewesen, auch sehr gerne mit der Familie. Das hat mich sehr geprägt. Und da eben tatsächlich auch die freundliche Rivalität mit den Söhnen, den Brüdern, aber eben natürlich unter dem liebevoll strengenden Auge der Mutter haben wir aus meiner Sicht eine begnadete Zeit verbracht.
Ich kenne das mit der Rivalität. Ich habe ja auch einen Bruder. Das war eigentlich in allen Sportarten dann immer die Frage, wer gewinnt hier heute. Aber das fördert ja auch einen Ehrgeiz.
Ja. Und es hat auch die Positionierung, die Schärfe der Positionierung gefördert. Denn jeder hat sich dann irgendwann sein Feld überlegt. Denn immer nur Heads on hat ja auch keinen Spaß gebracht. Mein älterer Bruder ist sehr viel älter, also nach meiner damaligen Wahrnehmung fast 6 Jahre. Der war schon in einer anderen Liga. Mein jüngerer Bruder und ich, ganz dicht beieinander, waren tatsächlich auch beim Fußball immer in direkter Konkurrenz, so heißen. Ich bin eine Jugend über ihm aufgestiegen und er musste dann als bester Sportler unserer Familie trotzdem oftmals absteigen, weil das ist ein Teamsport und wenn der Rest nicht mitzieht. Aber es hat immer viel Spaß gemacht. Ich habe auch viel Basketball gespielt.
Ich auch.
Da haben wir also von daher sicherlich beste Bedingungen gehabt, ne? Und die Familie war und ist auch heute noch ein wichtiger Grundstein dafür.
Was hattest du für eine Vorstellung von Arbeit, als du so in deiner Schulzeit warst, als du dir überlegt hast, was du eigentlich so machen willst? Hattest du eine positive Vorstellung von Arbeit?
Absolut. Also ich war immer schon auch wild darauf tatsächlich. Allerdings wollte ich es nicht so machen, wie es mein Vater machen musste, denn Volkswagen damals war noch richtig alte Schule. Da war auch im Büro, also in der Hauptverwaltung, war da 7.15 Uhr Start. Und es war nichts mit Gleitzeit, nichts mit Homeoffice, nichts mit Work from Anywhere, sondern du bist präsent. Und dann wird auch genau ich glaube es war 16.15 Uhr, war dann Schluss. Und das weiß jeder. Wusste damals jeder, weil dann waren die Straßen in dem beschaulichen Wolfsburg mal für eine halbe Stunde unpassierbar, wenn der große Schichtwechsel war oder eben die Büroarbeitszeiten zu Ende waren. Das war natürlich abturnend. Er hat auch selber seine größten Freiheitsmomente auf Dienstreisen erlebt, insbesondere ins spanisch sprechende Ausland. Das war für ihn immer ganz klar eine Auftankzeit. Und das hat mich motiviert. Ich wollte viel sehen, ich wollte viele Firmen sehen, ich wollte es möglichst flexibel haben und ich wollte auch durchaus an Problemen arbeiten, die mich überraschen. Und das war, was mich ins Studium getrieben hat und was mich nachher dann auch in eine recht bunte Laufbahn gebracht hat.
Aber das war vielleicht noch nicht die Zeit, in der von Workspaces so viel die Rede war wie heute. Das Thema hat sich ja in den letzten Jahren entwickelt. Wann hast du das erste Mal von dieser Idee mitbekommen, dass man das gar nicht in dem alten herkömmlichen Büro tun muss, sondern dass man das auch an anderen Orten tun kann?
Also im Negativen habe ich das in dem Augenblick, als ich 97 bei einer Beratung angefangen habe, mitbekommen, weil da wurde überall gearbeitet. Wir haben teilweise Teamräume bekommen hinter den Müllräumen.
Oh.
Na, das heißt, die Frage, ist die Arbeit gebunden an den Raum, die wurde eher negativ beantwortet. Die positive Wendung, die ich heute vertrete und von der ich auch überzeugter bin denn je, dass der Raum helfen kann. Helfen kann bei der Frage der Zusammenarbeit, aber eben auch der Qualität des Outputs. Das kam dann tatsächlich erst recht spät. Das kam in meiner Erstbegegnung mit dem Gründer von Design Offices, mit Michael Schmutzer, dann auch erst so richtig in ein verständliches Format für mich.
Genau, früher war der Ort eher so ein Mittel zum Zweck.
Total.
Wir brauchen ja irgendwo eine Location, damit wir uns treffen. Und heute schauen wir eher, wie hilft der Ort, damit wir performant sind.
Genau. Und das ist das große Thema im ganzen Büromarkt und noch lange nicht gelöst. Denn wir reden von dem Abdanken eines Königs. Wir reden davon, dass wir das Büro früher als Monopolist nie in Frage stellen konnten. Das stand in deinem Arbeitsvertrag, dass der Schreibtisch da dich gefälligst 8 Stunden am Tag sieht. Und da wurde natürlich auch entsprechend das Niveau der Einrichtungen auf das Mindestmaß, auf den kleinsten gemeinsamen Nenner reduziert. Und das war halt so und du hast gefälligst durchzuhalten. In der Prägung bin ich auch aufgewachsen.
Mhm.
Und dann haben wir jetzt gesehen, dass es natürlich vor allem technologisch bedingt gar nicht nötig ist, immer da zu sein für jede Art von Task, für jede Aufgabe. Und plötzlich fällt den Leuten wie Schuppen von den Augen, dass das Büro in seiner alten Form ja ein Rechtfertigungsproblem hat. Und da stehen wir jetzt. Das heißt, jetzt ist die Frage nicht mehr, Büro ist doch klar, sondern erklär mir kurz, was das Büro leistet. Und dann, wie es das macht. Und dann bin ich interessiert. Aber ich bin nicht mehr dabei zu sagen, jeder muss und egal was. Und damit reden wir von einem wahrscheinlich noch die nächsten 10 Jahre sehr, sehr spürbaren Umbruch in der Branche, die nur eine der größeren Investitionsklassen der Welt ist. Mhm. Denn das sind alles große Gebäude, teure Gebäude, von denen viele jetzt die Kopfhaut kratzend fragen, was mache ich damit?
Bevor wir zu Design Offices kommen und deiner Rolle auch als CEO hier, ist nochmal interessant, was du auch in deinen Stationen davor gelernt hast, an Skills, was dir heute hilft?
Also natürlich am prägendsten ist, da muss man ehrlich sein, immer die Jugend und die Schulzeit. Da habe ich sehr viel eben Agilität im Denken, weil ich mich ständig streiten musste mit meinen Brüdern gelernt. Und ich war auch damals schon sehr redselig, sprich der Kampf um Airtime am Mittagessentisch war ein guter Trainingsplatz. Aber da war auch unmissverständliches Feedback in dem Augenblick, wo es nicht mehr interessant wurde. Das heißt, es hat schon geschult, aber dann natürlich Studium. Ich bin Volkswirt von der Ausbildung her. Ein Studium, das ich jedem empfehlen kann, der intellektuell neugierig ist und bleiben möchte, weil es nie eine echte Antwort geben wird auf sehr, sehr spannende Fragen. Wir hatten damals in Göttingen hochmotivierte Studenten, die alle die Welt verbessern wollten, ehrlich gesagt. Und deswegen war es immer super lebhaft, super interessant, auch der Kontakt zu den Professoren, mega eng. Und das hat mich sehr, sehr motiviert, dann auch da zu bleiben. Da habe ich dann auch promoviert, habe dann nochmal 4 Jahre drangehängt, die ich sehr genossen habe, um dann aber irgendwann doch mal zu sagen, die akademische Laufbahn wird dann nicht auf ewig bleiben.
Aber es stand zur Debatte.
Durchaus. Also ich habe auch eine romantische Vorstellung von dem Professor am Elfenbeinturm, aber ich bin dann, das muss ich zugeben, dann gewählt worden als Vertreter der wissenschaftlichen Mitarbeiter in der Selbstverwaltung der Universität Göttingen. Und das war der Kulturschock für mich. Dann habe ich zum ersten Mal nicht als Konsument und als Studierender da gesessen, sondern als jemand, der mitgestalten wollte. Und dann natürlich diesem doch, ja, also autoritären und auch hier und dort angestaubten Apparat gegenüber saß. Schönes Beispiel kann ich dir kurz sagen. Wir hatten ein Problem mit Studierendenzahlen, ist ganz klar. Wir waren in meinem Diplom-Jahrgang waren wir 17 Absolventen auf 12 Lehrstühlen, das ist ein bisschen dünn, muss man nicht lange rechnen. Und da habe ich dann schon damals gesagt, lass uns doch mal überlegen, ob wir nicht attraktiver werden könnten durch englischsprachige Lehrveranstaltungen. Und die Ordinarien haben nur mit den Schultern gezuckt und gesagt, ich habe hier noch, weiß ich nicht, 6 Jahre, 8 Jahre, ich ändere nichts mehr. Und da machst du nichts. Und das ist entsprechend auch so gekommen. Das heißt, die wurden dann pensioniert, die Älteren noch emeritiert und dann wurden nicht mehr nachbesetzt. Und jetzt sind sie, ich weiß nicht, wo sie jetzt sind, aber jetzt sind sie wahrscheinlich eine Handvoll, die vor allen Dingen Betriebswirte ausbilden. Also schade drum, hat mir damals den Zahn gezogen und dann bin ich in die Beratung gegangen. Weil der Beratung ist es am Ende wieder egal. Ich habe mich dann bei McKinsey beworben und die haben gesagt, ja gut, also Hauptsache du bist sehr, sehr fleißig und sehr, sehr schnell und sehr, sehr lernoffen. Und das habe ich nicht nur machen wollen, sondern auch wirklich umarmt und bin dann dort witzigerweise aus den großen weltverbessernden Höhen der Armutsbekämpfung und des Welthandels in Einzelhandel gelandet. Also ich habe, mein erstes Projekt war, Chibo hat Educho gekauft und wir waren in Bremen und haben das sozusagen komplett integriert.
Die Mutter meiner Frau arbeitete bei Educho in einem Laden in Rostock und ich erinnere mich gut, wie dann alles anders wurde. Das war wohl erst gar nicht so einfach, aber ist jetzt auch schon lange her.
Was Spannende damals war, ich habe also 6, 7 Jahre bei McKinsey verbracht, aber immer wieder im Einzelhandel, was immer hieß, wir waren viel zu teuer für langfristige Projekte. Es war nicht die Deutsche Post oder die Deutsche Bank, sondern wir haben immer so 3-Monats-Projekte gemacht, in denen wir dann schon die Weichen stellen mussten. Das war auch der Anspruch der Klienten für die nächsten Jahre. Und dann wieder zum nächsten und zum nächsten und zum nächsten. Also meiner Neugier enorm viel Futter gegeben. Und wir mussten uns sehr, sehr schnell umstellen. Aber bei Educho und Chibo war ich immer wieder. Also nachher bei Chibo. Und Chibo hat dann auch nachdem ich dann bei McKinsey meinen Abschied genommen habe, dann auch die nächste Station geboten. Also ich bin schon eine treue Seele, ehrlich gesagt. Mein erster Mandant oder erster Klient ist auch mein erster Arbeitgeber im richtigen Leben.
Aber welche Fähigkeiten hast du da gelernt?
Na gut, ich habe tatsächlich bei McKinsey das gelernt, was mein Doktorvater mir beigebracht hat, nämlich eine Agenda zu schreiben. Also wirklich zu sagen, worauf kommt es hier wirklich an? Was sind die 2, 3 wirklich großen Fragen und welche Art von Analysen muss ich denn jetzt fahren, um das sicherzustellen, dass wir die richtigen Sachen machen? Und dann, welche Art von Programm hilft bei der Verbesserung? Also dieses immer wieder fragen, machen wir die richtigen Sachen? Haben wir eine richtige Sicht auf die Probleme? Wissen wir wirklich, was gebraucht wird? Das lernst du halt dort in einem Maße, das ich vorher nur als Doktorand gelernt habe, weil mein lieber Doktorvater, mein sehr verehrter Doktorvater, sagt man mal sowas auch immer, das stimmt auch. Der hat jahrelang keine einzige Seite unserer entstehenden Dissertation, also der Doktorarbeit, lesen wollen, sondern immer nur die Gliederung. Und da hat er darauf rumgeritten, natürlich zuerst ist das nervig und dann irgendwann merkt man, wie wertvoll das ist, diese Strukturiertheit, aber auch dieses Hartnäckige. Mhm. Und als ich dann Jahre später zu ihm ging, wir hatten einmal im Jahr, hat er uns immer eingeladen, bis er dann vor ein paar Jahren verstorben ist, hat er das auch durchgehalten. Und da habe ich ihm gesagt, Herr Professor, ich möchte mich nochmal bedanken für diese Art von, heute sagt man Life-Skill, habe ich natürlich nicht gesagt.
Naja, schon. Na,
und da habe ich mich nur erstaunt angeguckt, weil für ihn war das natürlich erstens selbstverständlich und zweitens war er sehr unglücklich mit meiner Entscheidung, nicht in Akademia zu bleiben, sondern mich in solchen profanen Themen zu befassen, hat dafür aber dann doch leicht schmunzelnd gesagt, dann hat es ja doch was gebracht. Also ich bin super glücklich, so mit der Station länger an der Uni zu bleiben, denn auch das kann ich sagen, wenn man den Schritt geht vom Studenten, und ich war natürlich ehrgeizig und schnell und gut und so, schon klar, aber dann bist du plötzlich als Assistent gefordert, Lehrveranstaltungen zu machen und du musst alles nochmal neu lernen.
Da geht es um Didaktik dann auch.
Genau. Und der alte Spruch, der wahrscheinlich Sokrates zugeschrieben werden muss, dass der Lehrer derjenige ist, der am meisten lernt in der Klasse, das stimmt total. Also das war für mich mega interessant zu sehen, dass ich also nicht sage einfach nur, nächster Schritt, jetzt geht es nur um meine Doktorarbeit, sondern es ging 2 Jahre lang überhaupt nicht um die Doktorarbeit, sondern nur darum, dass ich in eine Flughöhe komme intellektuell, die mir ermöglicht, anderen den Weg in dieses Thema, also alle, die es schon mal gemacht haben, Mikroökonomie, Makroökonomie und dann natürlich das Thema Wirtschaftspolitik zu führen, hat mich sehr viel schlauer gemacht, aber auch ein bisschen bescheiden, weil vorher dachte man, wieso, die Noten zeigen doch, dass man wahrscheinlich ziemlich nah am Nobelpreis ist und das wurde dann ein bisschen heruntergekocht. Hm. Auch gut so. Und bei McKinsey lernst du natürlich 2 Sachen. Du lernst eigentlich 3 Sachen. Du lernst sehr, sehr hart zu arbeiten, aber nicht um hart zu arbeiten, sondern um viel zu produzieren. Also wirklich, das schiebt nochmal das Niveau der eigenen Erwartungshaltung richtig nach oben, was alles geht. Inklusive, man braucht keinen Mittagsschlaf. Den brauchte ich an der Uni immer. Ging für mich gar nicht anders, dass ich nach dem schweren Mensa-Essen dann weiterhin Papers lesen musste. 20 Minuten Nickerchen waren immer drin.
Das boostet doch die Produktivität unter
total
Umständen.
Und ich konnte mir auch nicht, ich habe mich auch sehr wohl damit gefühlt. Ich habe es auch allen erzählt. Aber ich habe mir nicht vorstellen können, dass ich darauf verzichten kann. Lass mir dir versichern, es geht ganz schnell, wenn der Druck da ist. Ne? Also ich mach's auch heute nicht mehr. Aber man lernt also enorm viel Glauben an die eigene Kraft. Das Zweite, was man lernt, ist, dass man wirklich mit einem nicht zu komplizierten Toolset im wirtschaftlichen Umfeld wirklich viele Probleme überraschend gut lösen kann. Und überraschend gut heißt, man sagt zwar immer, die Berater lernen ja alle nur das ganz schnell, was die Firmen immer schon wussten, aber nie so richtig ausdrücken konnten. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass wir ganz häufig überrascht haben, die alten Hasen in den Firmen, mit einem frischen Blick auf ihre eigentlichen Outputs und dann eben einen guten Fokus legen konnten. Und dafür braucht es keine massive Mathematik oder so, sondern es braucht ein bisschen klaren Blick und schnelles Rechnen.
Manchmal ist ja auch the medium the message, also der Prophet im eigenen Land, okay. Das kennst du auch.
Okay, völlig klar. Ne? Das heißt, dass eine Beratung, gerade eine renommierte Beratung, auch für Offensichtliches hier und dort genutzt wird, sprich, wir brauchen mal hier einen Kostenschnitt, aber wäre schön, wenn jemand Drittes das sagen würde. Das ist mir auch passiert, aber seltener als man denkt.
Mhm.
Ganz häufig waren es hoch anspruchsvolle Diskussionen über die Frage, was können wir, was will der Markt, was machen die anderen und was trauen wir uns fähigkeitstechnisch eigentlich zu, aber klar auch finanziell zu. Also ich fand das ganz, ganz selten, dass wir damals, das ist jetzt lange her, ne? Wir reden jetzt von vor 25 Jahren, dass wir damals irgendwie das Gefühl hatten, das Ergebnis steht schon fest und wir brauchen es nur auf unserem Briefpapier. Ne? Und das Dritte, was man lernt, ist Vertrauen in People, in Leute. Weil das ist für jemanden, der, und das ist natürlich in dieser Beratungsecke häufig der Fall, immer so ein bisschen Einzelkämpfer gewesen ist, also immer schneller, höher, weiter, kommen wir, es geht ja auch um Ranking in der Klasse und dann nachher bei der Note und was noch alles, ne, dann wer kriegt den Assistentenjob, es war immer alles so kompetitiv, was aber auch heißt, ich bin mir selber sozusagen mehr oder weniger der Nächste, das ändert sich dann in dieser Beratungssituation ganz schnell und super erfreulich, weil wir es dort geschafft haben, dass wir in den ständig neu zusammengewürfelten Teams gar nicht lange fragen mussten, ob der oder die, die jetzt gerade reinkommt, die ich noch nie gesehen habe, die aber ab jetzt mein Teammember ist, ob die gut ist oder nicht. Wir wissen, dass sie gut sind. Das hatte viel mit der Selektion zu tun, aber eben auch mit dem Training und natürlich mit der Fähigkeit durchzuhalten. Und das war super interessant, weil da bist du gleich ins Arbeiten gekommen, bist du gleich ins Sharing gekommen, bist du gleich dabei gewesen. Wir können hier gemeinsam viel mehr schaffen als jeder Einzelne. Und das war toll. Und deswegen kam ich da raus mit einer tiefen Befriedigung oder auch Freundschaft zu vielen Leuten, die da gearbeitet haben und von denen ich enorm viel gelernt habe.
Früher nannte man sowas ja auch Workaholic.
Absolut.
Hast du den Eindruck, das gibt's heute noch genauso oder weil wir viel darüber reden, wollen die Leute weniger arbeiten, 4 Tage Woche sollten sie nicht mehr arbeiten? Also glaubst du, wir bräuchten eigentlich mehr Workaholics oder weil der Begriff ja schon so ein bisschen negativ rüberkommt heutzutage?
Der war immer negativ gemeint, ne?
Ja, aber wenn man gerne gut arbeitet, dann ist natürlich die Frage, was bedeutet das für das Umfeld? Das ist auch klar. Also das haben wir natürlich auch oft gesehen, dass dann die Familie das sehr schade findet, dass jemand nicht da ist.
Ja.
Und das dann irgendwie rückblickend bereut wird. Aber einfach gerne in einer Aufgabe zu sein, etwas zu bewirken, das ist ja schon was Wertvolles. Weil darum geht's ja hier auch im Podcast, dass wir Dinge bewirken, ja, Dinge bewegen. Die Frage ist natürlich, in welchem Umfang das gesund ist. Aber Workaholic, kannst du mit dem Begriff was anfangen für dich?
Also ich bin's, aber ich mache das nicht zum Anspruch, sondern ich habe ein bisschen, mir gefällt, wenn du sagst, gerne was Gutes schaffen. Das heißt ja auch nicht 20 Stunden am Tag. Also das heißt erstmal eine innerliche Verbindung, ich würde sogar sagen Verantwortung zu empfinden für das Ergebnis der Arbeit. Und das habe ich eben schon mal durchklingen lassen, es ist nicht das Ergebnis deiner Arbeit, sondern es ist ganz, ganz häufig, eigentlich fast immer, wenn es interessant wird, das Ergebnis einer Teamarbeit. Und dafür eine Verantwortung zu empfinden und dann sich Mittel und Wege zu erschließen, auch durch andere ein besseres Ergebnis zu schaffen, halte ich für ein zutiefst menschliches Motiv, ein unglaublich befriedigendes Motiv und eines, das auch Lust auf mehr macht, ob man das dann so wie ich mit viel, viel zu viel Stunden macht, weil kleiner Nebensatz, McKinsey lehrt einen nicht effizient zu arbeiten, sondern einfach
viel.
Get it done. Und es ist egal, bis wann. Ja, und da habe ich dann zum Beispiel mir angewöhnt, unglaublich lange Mittagessen zu machen und unheimlich viel Coffee Corner Chats mit meinen Klienten zu machen. Ich war immer recht nah an den Klienten dran, natürlich immer vor Ort. Das geht remote gar nicht.
Mhm.
Und aber ich habe so die Nacht noch zum Arbeiten. Das war damals. Das empfehle ich keinem, aber ich habe das nie mehr ans Los bekommen. Ich bin heute noch in meinem Time-Management untertags sicherlich weit weg von strikt und sehr weit weg von effizient. Weil ich am Ende sage, dann muss es halt nochmal am Abend ein bisschen crunchen. Ja, mhm. Aber das ist das nebenbei. Aber dieses Thema, wie man es macht, das ist, glaube ich, jedem selber überlassen. Aber ich suche schon immer nach Leuten, die diese Verantwortung empfinden und dann auch sagen, wenn ich merke, es nicht funktioniert wie geplant, dann muss ich wahrscheinlich was anderes machen.
Hm.
Entweder mehr, schneller oder Alarm schreien oder sowas. Und das wünsche ich mir häufiger, ja.
Mhm. Du hast ja dann auch noch weitere interessante Stationen gehabt. Was mich da mal interessieren würde, hast du dich mit deiner Karriere explizit beschäftigt? Hast du dir Dinge vorgenommen? Hast du gesagt, das möchte ich nochmal lernen oder das möchte ich gerne nochmal kennenlernen? Oder wie hast du dich dort weiterentwickelt?
Ja, sicherlich denkt man da ständig drüber nach. Aber es hat eher was mit... Es gibt keinen Masterplan von der dritten Klasse an oder sowas, ne? Aber es gibt natürlich Ehrgeiz. Und bei mir war es sehr schnell, deswegen bin ich aus dem Konzern Schieber dann auch ausgestiegen. Ich wollte Gesamtverantwortung auch, man sagt so schön P&L-Verantwortung. Also ich wollte sowohl das Doing als auch das Finanzieren und das Verantworten auf meinen Schultern haben, weil ich es als einschränkend empfunden habe, dass manche Themen nicht auf meiner Agenda standen. So, das muss man auch nicht wollen, aber war halt so. Deswegen bin ich raus in kleinere Einheiten gegangen, zuerst Ländergesellschaften, dann nachher ganz kleine Unternehmen und so weiter, um möglichst viel davon zu gestalten, was denn eigentlich zu tun ist, as opposed to Konzernzentrale. Wäre auch gangbar gewesen, aber das ist eine Frage der Mentalität. Und das war mir relativ früh relativ klar.
Hast du dich da stark reflektiert, um auch zu schauen, was will ich tun, wie will ich arbeiten? Weil das scheint mir für Karriere auch sehr wichtig zu sein. Nicht nur zu schauen, welche Themen sind spannend, sondern auch, wie möchte ich denn eigentlich arbeiten, ne?
Ja, und das mit dem Reflektieren, da bin ich wahrscheinlich gar nicht so besonders gut drin gewesen, sondern eher im Ausprobieren. Und dann merken... Und bei mir ist in der Tat das Thema, ich bin sehr spät zu der Party erst erschienen, dieses Selbstreflektieren und so. Ich war halt damals noch ein Ablieferer. Ja, und dann kam ich dann irgendwann drauf, dass ich merke, manche Situationen scheinen mir mehr Kraft zu geben und auch mehr Spaß zu machen und mir auch dann, und das ist ganz, ganz wichtig, auch diese Art von Mindset zu ermöglichen, dass ich mich wohl genug fühle, um kreativ zu sein. Also dieses, bei mir ist es ganz klar, dass ich mich zuerst mal gar nicht als kreativ definiert habe, weil man ist ja ein harter Numbers Guy. Aber dann merke ich irgendwann so, dass die Frage der Kreativität ja nicht heißt, wie gut kannst du malen.
Genau.
Sondern die Frage ist ja, wie
löse ich Probleme?
So. Wie finde ich den besseren Weg? Ja. Und wie kann ich auch vor allen Dingen auf dem Weg, den ich eingeschlagen habe oder vorgegeben bekommen habe, immer wieder mal checken, ob der dahin führt, wo ich hin will oder ob wir dann doch nochmal neu anfangen müssen.
Also die Agenda wieder.
Genau. Mhm. Ne? Und das, da bin ich nicht nur viel mit beschäftigt und auch gerne, sondern auch tatsächlich habe ich dann gemerkt, dass das der entscheidende Faktor ist. In welcher Umgebung fällt dir das leichter?
Mhm.
Und ich bin dann wahrscheinlich doch relativ schnell darauf gekommen, dass ich in einem Großunternehmen, das natürlich weniger übersichtlich und mehr politisch ist, das kann man gar nicht vermeiden, das ist auch kein Vorwurf, dass ich da mit der Art von, ja, man würde es heute Agilität nennen, nicht ganz so gut zurechtkomme wie in kleineren Einheiten, die ich überblicken kann.
Hm.
Ja, das von daher, ich weiß heute besser, was mir gut tut und was ich auch gut kann. Aber es ist eine Mischung aus Erfahrung und auch der einen oder anderen blutigen Nase und der dann nochmal sich ehrlich hinsetzen, woran hat es eigentlich gelegen, Analyse.
Ich habe gerade einen interessanten Artikel gelesen, dass viele junge Menschen heute in so einem Luxusproblem sich wiederfinden, dass sie mehr Möglichkeiten denn je haben, ihre Karriere zu gestalten, Wege zu gehen und gleichzeitig überfordert sind von diesem Überangebot. Und daher frage ich mich, was kann man jungen Menschen auch mitgeben? Also meine Kids sind jetzt erst 6, 11 und 15. Aber gerade bei der Großen ist das natürlich schon die Frage, wo kann das hingehen? Und ich sehe es wie du, man muss das ausprobieren und gucken, was fühlt sich gut an. Vielleicht auch mal ein Praktikum am Anfang machen. Aber trotzdem würde mich mal interessieren, was würdest du denn jungen Leuten auch empfehlen? Man will jetzt auch nicht naiv irgendwo hingehen, dann in eine ganz andere Richtung laufen, sondern man will ja schon irgendwie einen Kurs für sich finden.
Ja, ich würde der Diagnose zustimmen, dass es verwirrender geworden ist. Früher gab es auch nur irgendwie 3 Studiengänge oder 4. Das hat sich auch verzehnfacht. Es ist schwieriger geworden zu wählen, aber ich glaube, dass man einfach springen muss. Also ich glaube nicht an dieses Thema, ich muss einen Kurs vorher definieren. Ich brauche einen roten Faden in meinem Lebenslauf vom Alter 18 an.
Der ergibt sich dann rückblickend.
Ich glaube, es ist völlig fein. Jeder versteht das auch, dass man hier und dort wechselt. Ich war Beratung, ich war Produktion sozusagen, dann war ich Gastronomie, jetzt bin ich.
Da kommen wir auch noch zu.
Ne? Mhm. Also das sind alles Themen, die an der Oberfläche irgendwie komische Schwenks darstellen, aber de facto inhaltlich ziemlich logisch sind. Und das ist nicht das Problem. Das Problem ist, fang einfach an. Also ich würde immer sagen, committen. Commitment ist mir am wichtigsten. Man sollte nicht für sich der Illusion hingeben, dass die nächste Job oder wie du sagst, Praktikumswahl irgendwie jetzt lebensentscheidend ist. Das ist nicht das Thema. Aber wenn du drin bist, dann sei bitte drin. Dann mach's ernst. Dann versuche es auszuprobieren. Versuche auch dich selber so stark auszuprobieren, dass du sowas lernst, wie ich hier und dort mit blauen Flecken gelernt habe, was mir nicht so gut passt. Und das ist mir wichtig. Ich glaube, der schlimmste Satz, den es gibt in der Situation von jungen Menschen heute ist, lass uns mal alle Optionen offen halten. Das halte ich für total lähmend. Ich würde das auf gar keinen Fall empfehlen, sondern ich sage, wähle bitte möglichst unter Zeitdruck. Ich bin auch niemand, das haben alle meine Kolleginnen und Kollegen schon mehrfach gehört, der glaubt, dass Zeitdruck und Qualität im Konkurrenzverhältnis stehen. Ich glaube, unter Zeitdruck wird es oft besser. Mach dir Druck, springe auf eine Sache, die du kurz und knackig erklären kannst als sinnvoll, dann mach das. Und wenn du es dann nach einem Jahr oder was nicht mehr als Lernerfahrung oder auch als Karriereoption wertschätzt, dann mach einen harten Cut. Aber mach es und lass dich nicht davon irritieren, dass es noch auf Insta und was noch alles 48 neue Ideen gibt. Ne? Ich glaube, die Gefahr und die Versuchung ist so groß wie nie.
Schnell mal weiter swipen, ne?
Du, ernsthaft, ich beneide auch niemanden darum heute. Ich sag nicht, dass es früher alles besser war oder wir alle fleißiger waren. Ich sag, was heute den Leuten an Illusion von Transparenz und an, du musst doch alles planen können, du hast doch alle Informationen auf deinem Handy. Was denen an Anspruch eingeredet wird, ist heavy. Und deswegen sage ich nur, das Einzige, was man machen kann, ist möglichst schnell Informationen sammeln, sortieren, springen. Sonst kommst du hier aus dem Ewigen, es gibt immer noch mal links und rechts eine neue Idee, nie raus und wirst dann weder aktiv noch glücklich.
Du bist dann 2012 Chief Operating Officer bei Vapiano geworden.
Ja. Vorher war ich bei KFC, ist wichtig.
KFC, natürlich auch nochmal ein interessantes amerikanisches Unternehmen.
Mega, mega gut.
Was kannst du uns über die amerikanische Unternehmenskultur noch erzählen? Das wäre natürlich auch nochmal spannend.
Gut, McKinsey war auch amerikanisch und da habe ich mich bei dem immer sehr wohl gefühlt. Also KFC gehörte zu Yum Brands, die kamen alle von PepsiCo. Und Pepsi hat dann 1997 in die Unabhängigkeit entlassen, also Pizza Hut, Taco Bell, KFC. Und die Firma wurde geführt von einem Rockstar-CEO, David Novak. Und der hat uns da alle mega inspiriert, hat aber eben auf der höchsten Ebene starke Trommel geschlagen und dann aber in der Exekution uns enorm viel Freiheiten gelassen. Ich habe Deutschland verantwortet und Holland. Und ich bin natürlich ständig in Reporting-Pflichten gewesen und wir mussten das Budget genauso wie einzelne größere Investitionen abstimmen mit dann damals Dallas. Aber was wir vor Ort gemacht haben, das war unser Ding und da wurde auch ganz klar gesagt, ihr seid nicht nur frei, sondern auch verpflichtet, das zu machen, zu nutzen. Mega interessante Erfahrung.
2008 bis 12, ja, da gab es noch nicht so extrem viele KFC-Stores in Deutschland.
Wir hatten eine ganz traurige Geschichte eigentlich. Wir waren, KFC kam nach Deutschland vor McDonald's, was kein Mensch weiß.
Ach, das wusste ich auch noch nicht.
Ja, und da ist aber nicht viel passiert, weil KFC ist de facto eigentlich nur aus vor den amerikanischen Kasernen entstanden. Mhm. Also sehr viel natürlich im Frankfurter Raum, Nürnberger Raum.
Ja.
Ne? Und ich weiß noch, in Wiesbaden ist heute noch ein Drive-Thru, der ist einer der erfolgreichsten der Welt, immer gewesen. Aber hat sich halt nicht dann die Notwendigkeit ergeben, das dem deutschen Normalbürger oder Jugendlichen nahezubringen. Es war de facto eine Versorgung für amerikanische Soldaten und ihre Familien. So. Und das deutsche Publikum hat sich schwer getan, weil was ist das eigentlich alles? Was ist ein Three-Piece-Meal mit Gravy und Mashed Potato? Ja, das.
Und euer Job war das, den Deutschen zu erklären.
Genau. Ich war der erste Deutsche in Verantwortung für Deutschland, das war auch mal lustig. Und wir haben dann tatsächlich sehr viel gearbeitet an dem Thema Brandbuilding und erklär, was du machst, aber eben auch beim Produkt. Sehr stolz bin ich heute noch darauf, dass wir ein Produkt entwickelt haben, das natürlich einfach ist. Alle genialen Dinger sind einfach im Nachhinein. Aber das Einzige ist, was jemals in Deutschland entwickelt wurde innerhalb von Yum Brands und dann exportiert wurde andere Märkte. Das sind die Filet Bites, also sowas wie Nuggets, nur viel, viel besser, nämlich echtes Fleisch und handgemacht. Das hat den Deutschen, die nicht so gerne an Knochen nagen wie manche anderen tatsächlich, ja, die in der Regel schon Filet essen möchten, auch wenn es oftmals nicht so saftig ist, aber wenn man es gut mariert, dann doch. Ja, und was super schnell ja unterwegs zu essen ist. Hat super geschmeckt und hat funktioniert und hat uns enorm geholfen, die Marke verständlicher zu machen. Heute sind sie, glaube ich, bei 200 Restaurants da. 2008, als ich da kam, war bei 50.
Aber der Colonel passt. Sanders, der ja bis heute so diese Galionsfigur ist, auch in der Marke, der lebte da schon nicht mehr.
Nein,
ist schon in den 80ern oder
noch? Der muss schon lange tot
schon gewesen. Lange tot gewesen. Genau, und er hat das auch relativ spät gestartet.
Ja, genau. Wie McDonald's auch übrigens.
In seinen 40ern. Ne? Ja, da gibt's ja diese
der
Story,
Red Rock,
The Founder. Ne?
Der hat, glaube ich, mit 60 angefangen.
Ja, genau.
Na, also der hat dann gesehen, oh, da gibt's eine kleine, ich glaube, das war Kalifornien, ne? Eine kleine, mehr oder weniger eigentlich eine Milkshake-Butze. Und er hat, glaube ich, die Milkshake-Shaker verkauft. Und dann
ja, gesagt, ja, ich da gibt's ja diesen tollen Film, The Founder, kann ich sehr empfehlen.
Also, man muss sagen, die Branche, Fast Food oder Systemgastronomie, die ist schon mega interessant, weil da lernt man auf der einen Seite immer den Blick auf den Kunden zu haben und auf der anderen Seite Operations. Und Operations heißt Leute und Prozesse. Und bei Prozessen meine ich auch Maschinen. Mega interessant, die Disziplin, die man damit reinkriegt. Und das, obwohl ich sie natürlich kulinarisch nicht genauso hoch hänge wie KFC, ist McDonald's schon eine Benchmark. Die sind im allerbesten Sinne militärisch. Ja, die sind wirklich stringent, die ziehen das durch. Und das hat mich immer sehr beeindruckt. Und das haben alle anderen für sich selbst auch so gemacht. Und du hast natürlich echte Menschen, du hast echtes Leben, du hast die jungen Leute, du hast ganz viele mit Migrationshintergrund. In den Küchen der Fastfood-Branchen wird ja fast nicht eine Sprache gesprochen, sondern Body Language.
Mhm.
Ja, mit Lächeln und mit klarem Zeigen und mit Herzlichkeit kommt man da mindestens so weit wie mit einem Operations Manual in der Hand. Mhm. Ne? Oder weiter. Und das macht es einfach herzerfrischend, ist ein gutes Thema, ist natürlich jetzt von der Ernährungsseite her unter viel Entwicklungsdruck, da tut sich auch zum Glück sehr viel, aber nach wie vor ist das aus meiner Sicht eine Schule, von der ich viel mitgenommen habe, nämlich gerade dieses Thema, wie kannst du eigentlich wirklich wirkungsvoll die großen Ideen, die aus irgendwelchen Boardrooms kommen und mit Marketingstrategien unterlegt sind, wie kriegst du die eigentlich in das Restaurant 300 Kilometer entfernt mit Leuten, die fleißig sind wie nichts, aber die keinerlei formale Ausbildung haben. Ja, wie kriegst du das hin und wie kriegst du für diese Leute eine Karriere erschlossen, vorgezeigt, auf der sie sagen können, okay, wenn ich das mache, dann werde ich da und da befördert. Zuerst bin ich nur der Pommes-Mensch, dann mache ich Pommes und Raps und dann bin ich irgendwann auch
der Manager,
ja, genau. Und dann geht es weiter und so weiter und dann bin ich auch Area-Coach. Tolle, tolle Sache, hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Bis wir dann gesagt haben, jetzt haben wir es geschafft, weil wir damals dann das Budget bekommen haben, aus Amerika ins Fernsehen zu gehen, Fernsehwerbung, was immer das große Ziel sein musste für das Thema Bekanntmachung dessen, was wir haben, hilft dir in jedem einzelnen Restaurant.
Das
hilft
war ja
dir
auch noch weit vor TikTok.
Ja, ja, Wahnsinn. Und Co. Das war damals ein Riesending, weil Fernsehen war das einzige Medium, das da eine Relevanz hatte. Und es war ein Budget von 2 Millionen, das du brauchtest, um durchzudringen. Das erkämpft zu haben aufgrund der guten Arbeit und aufgrund der guten auch Pipeline von neuen Restaurants, hat mich sehr, sehr stolz gemacht. War für mich auch sozusagen Mission accomplished und dachte mir, jetzt aber das nächste große Ding. Und das nächste große Ding in Fast Food war natürlich Vapiano.
Mhm.
Weil richtig Fast Food war es ja gar nicht mehr, oder?
Nee, genau, das war ja dann schon eher eine Etage höher, aber auch einfach diese Idee, eine Marke aufzubauen, ein Produkt aufzubauen, das überall das gleiche Erlebnis bietet, das ist ja dann am Ende auch die Brücke zu dem Thema, das wir gleich besprechen, genau. dass du einfach an verschiedenen Standorten immer Standards, eine Qualität bietest,
genau,
die nicht wirklich abweicht. Das ist ja auch nicht einfach, diesen Anspruch.
Und lass mich da zurückgehen auf die Erfahrung deiner Mutter. Denn das war der große Unterschied zwischen Idusho und Chibo. Chibo hat gewonnen, muss man einfach so sagen, damals, bei einem sehr vergleichbaren Produkt, weil Chibo viel, viel stringenter war, was Standards angeht. Das heißt, die feine Balance, die man auch gerade in der Gastronomie lernt, ist, du willst die Leute mit ihrer persönlichen Kraft und ihrer persönlichen auch Kreativität durchaus nutzen, aber du willst ihnen Geländer geben, links und rechts. Und da war Chibo stärker, während also beim Thema zum Beispiel Non-Food, was ja jede Woche eine neue Welt, war die Frage, wie viel kriegst du denn eigentlich von dem Raumluftbefeuchter? Da hat Idusho dann eben den Filialdamen, den Leiterinnen mehr zugehört als Chibo. Chibo hat damals schon, heute wird man sagen, KI benutzt. Es gab Algorithmen, die wurden halt noch mehr wie händisch bearbeitet, aber es war ganz klar, es gab ein Protokoll, was wird in 30 Testfilialen vorher gemacht, da wird abgeleitet und so weiter. Und da wurde gesagt, ich brauche dich als herzliche Verkäuferin, als Seele des Geschäfts, aber ich brauche dich nicht als Disponentin. Und das war der große Unterschied. Daran ist Idusho de facto gescheitert. Mhm. Weil die haben gesagt, nee, du bist nett und du kennst dich aus, du bist vor Ort, du wirst es schon wissen. Aber die Anreize waren, je mehr Ware ich kriege, desto mehr kann ich verkaufen. Und wenn ich die verkaufe, schicke ich es halt zurück. Und an dem Zurückgeschickten ist Idusho mehr oder weniger, hat sie verschluckt.
2019 bist du dann im Januar zur Design Offices gekommen. Ja. Vielleicht kannst du uns mal erklären, was davor schon passiert war bei Design Offices.
Oh, ja.
Denn das brauchen wir sicherlich auch nochmal für das Verständnis.
Ja. Also Design Offices ist ja 2008 gegründet worden von Michael Schmutzer in Nürnberg. De facto als Reaktion auf die damalige, schon längst vergessene Lehman Brothers Krise, die große Finanzkrise, viel, viel schlimmer als Trumpsche Zolleskapaden. Damals standen enorm viele Bürotürme leer und Michael Schmutzer ist in aller Bescheidenheit, würde er es ablehnen, aber er ist ein genialer Raumversteher. der also auch Sachen sieht, die Räume sein könnten, wenn man sich mal Mühe gibt. Und er kann sich eben im Detail auch Mühe geben, hat da den Auftrag bekommen, leerstehende Büros attraktiver zu machen und hat dort seine ganze Expertise und vor allem auch seine Inspiration wirken lassen. Das wurde dann irgendwann aber wie so häufig von Corporate nett gesehen, wurde auch genickt, aber wurde nicht gemacht, sein Vorschlag, und hat es halt selbst gemacht. Hat dann die ersten Büros in Nürnberg genommen, eingerichtet. Und eingerichtet heißt ja immer nicht nur schön machen, sondern schön und funktional, flexibel vor allen Dingen. Flexibel heißt, wir versuchen seit den Anfängen bei Design Offices jeden Standort, jeden Raum eigentlich so flexibel zu machen, dass er entweder anders genutzt werden kann oder wenigstens länger genutzt werden kann oder von verschiedensten Leuten genutzt werden kann. Und deswegen ist es immer so ein bisschen dieses Thema. Michael hat da die schöne Metapher der Turnhalle des Geistes genutzt. Okay. Wo er sagte, ne, wenn du in eine Turnhalle gegangen bist früher, dann war die Turnhalle erstmal nackter Boden mit 1000 Linien, ja. Und dann die Frage, was machst du heute eigentlich in der Stunde? Dafür hast du dann die Rolltore hochgezogen. Mhm. Und dann hat man sich rausgeholt, was man brauchte. Bälle, Barren.
Genau.
Kästen, Zeugs. Und das heißt, das ist genau die Philosophie bei uns auch. Der Raum muss das können, dass du mit deinem Team heute Folgendes machen willst, und dafür muss der Raum sich anpassen, nicht umgekehrt. Mhm. Und das hat Michael damals schon gemacht. Das ging dann los, 1-2 Standorte in Nürnberg und dann schon ganz schnell München.
Aber und die Landschaft von Anbietern für Spaces, wie kann man sich die zu der Zeit vorstellen? Also ich kannte im Bereich Coworking Space, ich weiß, ihr versteht euch nicht als Coworking Space, aber zumindest in diesem Bereich, in dieser Richtung kannte ich zu der Zeit, in Hamburg gab es das Peterhaus, glaube ich, schon, also so dritte Orte, ja, so nennt man das in der Soziologie.
Ja.
Aber es war ja nicht wie heute, wo du in jeder mittelgroßen Stadt 5 bis 6 Anbieter hast. Das Nein. war ja eine andere Zeit.
Das stimmt, wir im Flexible Offices Segment, in dem wir uns verorten, ja. gab es immer schon Regus, aber ja, wer Regus schon mal gesehen hat, wird es nicht mit uns verwechseln. Das ist tatsächlich auch eher auf einzelne, kleinere Einheiten gedacht, ne, während wir doch versuchen, ja. auf einen Teamfokus zu gehen. Und das war damals sehr, sehr selten. Das war auch sehr erklärungsbedürftig. Und der einzige kleine Vorwurf, den ich immer freundschaftlich, den Michael mache, ist, dass der Name Design Offices da auch mal den einen oder anderen in die Irre führt, weil er hat da sicherlich mehr an Design Thinking gedacht und an die Frage, wie kann ich denn eigentlich den Raum zum kreativen Impetus machen, aber die allermeisten denken, dass wir Möbel verkaufen. Das heißt, der Name hilft nicht unbedingt bei der Übertragung dieses Denkens, und deswegen müssen wir halt fleißiger sein. Aber es ist es, wie es ist. Wir sind natürlich stolz, so zu heißen, aber es ist nicht unbedingt die einfachste Geschichte. Da der große amerikanische Marktbegleiter, der ein paar Jahre später kam, um dann pleite zu gehen, nämlich WeWork, hat das besser gemacht. Der Name ist viel stärker und die Brand ist auch viel stärker. Aber sei es drum. Als ich kam, waren es, glaube ich, ungefähr 30 Standorte. 27 oder sowas. Und wir waren schon in allen großen Städten. Und Michael hat das überall angemietet, das alles angemietet, was ein Teil der heutigen Herausforderung darstellt.
Und ich kann mich gut erinnern, weil ich in der Zeit auch den Podcast gestartet habe. Alle sprachen über New Work und neue Arbeitswelten, Digitalisierung, Unabhängigkeit von auch vom Ort, der jetzt durch das Internet einfach möglich wurde, und einfach eine andere, flexiblere Art der Zusammenarbeit. Und niemand ahnte, was 2020 passieren würde. Ja. Also unglaublich rückblickend.
Ja, ist so. Und damals war es dann auch sehr euphorisch, das stimmt. Natürlich auch angetrieben durch die WeWork-Story. Die haben ja unglaubliches Geld bekommen mit einer Pseudo-Technologie-Geschichte. Am Ende des Tages ist es Real Estate, also ist es Immobiliengeschäft. Wir machen halt, auch das ist ein Unterschied zu allen anderen, sehr viel mehr Service, was einfach daran liegt, dass wir so viel Meeting-Geschäft machen, und Meeting braucht Leute, braucht Kaffeepausen, braucht Bestuhlungen und braucht auch den Afterwork Umtrunk auf der Dachterrasse, die wir hoffentlich nachher noch sehen können, wenn die Kunden uns einmal rauflassen. Und dann hat es tatsächlich relativ schnell dazu geführt, dass wir sagen, wir sind eigentlich eine Energietankstelle.
Ja.
Also de facto kommen die auch schon von Beginn an, kamen die Menschen ins Büro, nicht in ihr eigenes Büro, sondern in einer Umgebung, in der sie als entweder Team oder eben auch als Einzelperson stärker mit Energie versorgt werden als irgendwo sonst und einfach dann rausgingen. Und das haben wir nachher lustigerweise auch mal wissenschaftlich uns bestätigen lassen, dass viele von unseren Kunden, unseren Nutzern sagen, also ich gehe am Abend mit mehr Energie raus, als ich morgens reingekommen bin. Was ehrlich gesagt ein bisschen komisch klingt im Office. Aber das liegt eben daran, dass es eine kuratierte Umgebung ist, in der man sich frei bewegt und in der man, je nachdem, was man gerade machen möchte, den richtigen Platz findet und immer wieder mal mit Leuten zusammenkommt und sei es auch nur wirklich neben der Kaffeemaschine stehend, mit dem man im professionellen Sinne gerne zusammen ist. So, und Michael hat das also genial gesehen. Damals ging es Vollgas voran. Alle haben expandiert und dann kam der Fullstop.
Und ihr hattet schon viel vor. Ihr hattet schon Standorte in Planung.
Ja, schon unterschrieben.
Schon unterschrieben. Und du planst ja auf Jahre, ne? Ja,
absolut.
Und dann kommt also mit einmal diese Pandemie aus dem Nichts und verändert alles.
Ja, das war ein bitterer Moment. Wir mussten in Kurzarbeit gehen. Wir haben versucht, alle unsere Kollegen zu halten. Das haben wir auch geschafft. Natürlich sind wir selber gegangen. Da sind wir nicht viel. Ja, doch, sind wir besser rausgekommen als die Gastronomie, die viele verloren hat und nie mehr zurückbekommen hat.
Genau.
Das ist bei uns nicht so der Fall gewesen, aber de facto, weißt du, wir haben weit über 100 Millionen Euro Umsatz und wir haben davon ungefähr ein Viertel ist Meetings und die Meetings waren von heute auf morgen bei null. Das stimmt nicht ganz. Wir haben es immer noch mal geschafft im kleinen Rahmen und mit Abstand und mit Maske und so, aber
es ging in den digitalen Raum dann
sofort.
Zoom kam
sofort. Also es war natürlich für die Durchsetzung einer guten Technologie wie Videokonferenz war es ein heilsamer externer Schock. Die war ja vorher schon da, hat nur vorher kein Mensch gemacht und plötzlich musste man es machen und hat gemerkt, es geht für vieles, aber es geht nicht unbedingt für alles. Und das war für uns eine harte Zeit. Da haben wir natürlich auch Staatshilfe beantragt und auch bekommen, nicht ganz so üppig wie die Gastronomen, aber dafür müssen wir auch nichts zurückzahlen. Und das ist eine harte Periode gewesen, aber nicht deswegen alleine, sondern weil als es dann zu Ende war und zuerst dachte man, es wird nicht zu Ende gehen. Und
da denkt man ja auch über das Geschäftsmodell nach.
Ja, klar. Man denkt da über alles Mögliche sehr intensiv nach und man fragt sich auch vor allem, kann das wieder entlernt werden, kann diese Hemmung abgelegt werden. Und da bin ich jetzt ja total euphorisch zu sehen, wie schnell die Menschen, all das, was ihnen eingetrichtert worden ist, der andere, der dir gegenüber steht, ist wahrscheinlich tödlich. Das war für mich die Geschichte, haben wir total vergessen. Also nach wenigen Wochen ist er auf unseren Fluren, in unseren Lobbys, auf unseren in unseren Dachterrassen wieder genau das gleiche los gewesen wie vorher. Das war schön zu sehen. Die Meetings gingen durch die Decke. Also erstaunliche Nachfrage, 22 schon, 23 nach Workshops, nach Get-Togethers. Eigentlich so ein bisschen auch bei vielen Kunden, das haben die uns erzählt, als Gegenmittel gegen diese Lockerheit meine ich gar nicht, sondern dieses Looseness-Thema. Ich sehe mein Team nicht mehr. Was machen die denn eigentlich?
Ja, ja.
Ne? Und zwar nicht unbedingt nur unter Controlletti-Aspekten, sondern arbeiten wir in richtigen
Themen.
Dieser
Kit, soziale Kit. Ja.
Und auch das dieses ging Challenging, weißt du?
Mhm.
Ich sag mal, früher haben wir auch bei Chibo die Diskussion gehabt, Großraumbüro versus Einzelbüro.
Als ob es nur diese zwei Optionen gegeben hätte.
So, und damals gab es immer schon zwei Argumente, die beide richtig waren und die oftmals aus der Tech-Ecke, aus der Entwickler-Ecke kamen. Die sagten, ich bin noch viel konzentrierter und damit auch produktiver in meinem Einzelbüro oder zu zweit. Die Ablenkungen sind nicht da. Und das stimmt. Aber damals war das Gegenargument schon, du bist produktiver alleine, aber das Produkt wird besser in der großen Gruppe, weil du weißt, was die anderen machen. Und weil die merken, was du machst. Und dann fragen die irgendwann, hey Gabriel,
du spürst die Anwesenheit.
Hey Gabriel, sag mal, dieses Feature, was du da jetzt über drei Telefonate versucht hast zu, ich brauche das gar nicht.
Wer hat denn das beauftragt?
Nee, oder wann wurde das denn beauftragt?
Man weiß voneinander, ja.
Und ein Kunde hat mir mal Mitte 23 gesagt, manchmal weiß ich gar nicht genau, ob meine Teams noch an der Vorkriegsagenda arbeiten. Und da meinte natürlich den Ukraine-Krieg. Ja, so, und das ist genau das Problem. Also wenn alles klar wäre, und jetzt fragen wir uns mal, wie oft ist das so und wie oft wird das in Zukunft so sein, dass alles klar ist, Ziel, Rahmenbedingungen, Ressourcen und Jobs, dann kannst du natürlich alleine wunderbar arbeiten, wenn es ein konzentrierter Job ist.
Und wenn man sich auch kennt, ich glaube, das hilft auch, wenn man sich menschlich schon mal irgendwie warm
genau,
warm gemacht hat sozusagen.
Wir haben viel davon gezehrt, was an Vertrauenskapital da war. Und dann wurde irgendwann gemerkt, es fehlt ein bisschen was. Das Büro selber aber in seiner alten Form hatte jetzt irgendwie wenig Argumente. Dann lass uns Meetings machen. Und was wir an Workshops gemacht haben, hat echt enorm zugenommen. Auch nicht einfach für den Mittelmanager, ne? So einen ganzen Workshop-Tag zu organisieren und dann auch produktiv zu gestalten, zu moderieren, zu dokumentieren.
Genau, die Moderation kam ja auch ganz neu auf. Genau. Facilitation. Aber ja, genau diese Zeit, in der quasi das Büro einen neuen Wettbewerber bekam, einen neuen Bruder. um zu unserer Eingangsgeschichte zu kommen und sich mit einmal in einem Contest wiederfand, nicht nur was Produktivität angeht, sondern eben auch was Kultur angeht, was ein Miteinander angeht. Jetzt sind wir mittlerweile in 2025 in einer Zeit, in der es beides gibt, aber natürlich schon viele Unternehmen auch gesagt haben, wir fahren das wieder runter mit dem Homeoffice aus unterschiedlichsten Gründen. Mich interessiert nochmal, wie ihr mit eurem Design Offices Ansatz dafür sorgt, dass die Menschen auch gerne herkommen. Wir haben schon ganz am Anfang über Lage gesprochen. Ja. Das ist, glaube ich, nach wie vor ein ganz wichtiger Punkt. Der liebe Raphael Gilgen von Vitra sagt ja immer, die Leute haben nichts gegen das Büro, sie haben nur was gegen den Weg zum Büro. Das scheint schon so zu sein, wenn du zentral bist. Es gilt für die guten
Büros. Es gibt auch Büros, gegen die man was haben kann.
Das kommt natürlich auch dazu. Aber ich brauche eine gute Lage, die ich gut erreichen kann. Aber es gibt noch weitere Punkte. Was tut ihr dafür, dass eure Spaces magnetisch sind?
Völlig richtige Beobachtung. Das Büro muss so gut sein, dass es andere Menschen anzieht. So heißen, die Menschen kommen nicht wegen des Büros ins Büro. Die Menschen kommen wegen Menschen ins Büro. Und wenn das Büro nicht dafür vorbereitet ist, Leute in hinreichender Zahl in einer Umgebung die Begegnung fördert und in guter Stimmung. Nicht unwichtig.
Genau, das eine ist, ich sehe sie. Wir hatten früher diese begehbaren Excel-Tabellen,
ja.
Einzelbüros. Genau. Ich sehe sie gar nicht.
Genau.
Und heute, ne, man kommt hier bei euch rein, man sieht Menschen, aber der Vibe ist wichtig, das heute.
Und deswegen, also was wir machen, ist, wir kombinieren die Hardware, die man vom Büro, von jeder Immobilie erwarten darf, mit einer Software, die Software Services. Also der Teamansatz ist nicht nur, dass wir gerne unsere Kunden als Teams begrüßen, weil da die Magic eigentlich liegt, sondern wir unser eigenes Team enorm präsent halten. Nicht nur wegen der Meetings, die sie machen, sondern am Empfang, auf der Fläche, sind immer für dich da und sorgen auch dafür, dass du dich als Gast wohlfühlst. Das heißt, was wir machen ist, wir fangen mit der Hardware an. Die Hardware ist tatsächlich einladend. Wir haben sehr großzügige Gemeinschaftsflächen. Wer bei mir ein kleines Büro mietet, hat trotzdem Zugang zur Dachterrasse, hat trotzdem Zugang zur Lobby, hat trotzdem Zugang zu den Telefonboxen und zum Innenhof, ist auch klar. Und die Meetingräume, die werden stundenweise gebucht oder tageweise. Alles das ist ja völlig flexibel. Aber der entscheidende Punkt ist tatsächlich, neben dieser Hardware, die dann auch ein bisschen was mit Geschmack zu tun hat, die auch ein bisschen was mit der Frage zu tun hat, ist die Farbwelt eigentlich hilfreich oder nicht? Also wir machen nichts knallig, weil wir gar nicht jetzt sagen, wir haben die Pink-Woche oder sowas in der Art, sondern wir sagen, der Kunde selber kann sich vor einem dezenten Hintergrund besser in Szene setzen, das sollen die Firmen auch. Und aber es überlebt sich nicht. Wir sind
man erlebt
Jahren
hier
dabei.
Also keinen Neon.
Nein. Wir haben eine gewisse Distinguiertheit, ja. Manche sagen auch, also nicht langweilig, warum alle anderen noch blinkende Schriftzüge an der Wand. Wir sind schon ein bisschen stärker auf der Seriositätsskala gekrabbelt, ne? Aber der Punkt ist tatsächlich so, es ist eine unterstützende Atmosphäre. Ganz wichtig ist dann bei der Hardware noch Pflanzen und Licht.
Ja. Wir haben, und zwar am besten Tageslicht.
Genau. Wir haben sehr viele Pflanzen, die sind doch echt und die müssen auch gepflegt werden. Das ist alles Arbeit, aber das zahlt sich aus. Und die Pflanzen dürfen auch laut Standard nicht alleine stehen, sondern die sind dann auch in Dreiergruppen zu platzieren, damit es dann nicht so heißt, jemand hat eine Alibi-Pflanze ins Eck gestellt, sondern da muss auch ein bisschen. Ne? So, ja. Also das sind so Kleinigkeiten. Und
da gibt es interessante
Licht.
Studien, ne, wie Pflanzen sich auswirken. Und genau. Dann gibt es auch dieses Amazon Headquarter, The Sphere. Da kommst du dir quasi fast vor wie in so einem in der Botanik. Mhm. Also das hat einen interessanten Effekt.
Mega. Und also meine Mission ist auch nicht, dass wir das immer beste Büro haben. Wir demokratisieren aber sehr gute Büros. Also wir haben teilweise auch spektakuläre Lagen. Ich sag München Highlight Towers, altes Roland Berger Büro, 32. Etage, blickt natürlich auf die gesamten Alpen. Da hat früher Mr. Berger himself residiert. Heute kann das jeder für ein Meeting buchen, ne? Das machen wir schon auch gerne. Aber der Punkt ist, es gibt tolle Büros draußen. Und wir gucken uns natürlich alles an. Und ja, Raphael Gegen kennen wir auch gut. Und wir wollen schon noch lernen, was denn jetzt in Zukunft der Goldstandard ist. Aber wir sind bislang gut im Rennen. Das heißt, die Frage der Kombination aus Funktionalität und Ästhetik, die haben wir Michael Schmutzer zu verdanken. Und wenn ich ganz ehrlich bin, das ist fast alles immer noch so aktuell wie damals. Die einzige echte Veränderung im Hardware-Segment, die wir durch Corona gemacht haben, ist Telefonbox zu kaufen. Ein paar hundert.
Ja.
Alles. Das gab's früher nicht. Das braucht auch früher kein Mensch.
Nee.
Aber seit Videokonferenz kannst du auch nicht mehr sagen, geh doch einfach vor die Tür zum Telefonieren, ne? So, das haben wir gemacht. Und bei der Software, da liegt jetzt der Schlüssel drin. Das ist halt, dass wir wirklich dafür sorgen, dass du begrüßt wirst. Wir haben in Barista investiert. Bei uns gibt's wirklich hervorragenden Kaffee. Und ich komme von Chibus, davon wir glauben, for free, morgens und mittags. Und das sind alles Themen, an die wir sehr stark angeknüpft haben, weil unsere Kunden uns gesagt haben, ihr müsst uns helfen bei der Rückkehr ins Büro.
Helft ihr denen auch, die Bürowelten in deren Firmen zu gestalten?
Nein, machen wir nicht. Nee. Haben wir auch keine Zeit zu, ehrlich gesagt.
Ihr hättet die Expertise, ja. Aber das ist nicht euer Business.
Nein, was wir gerne erleben manchmal ist, dass Menschen sagen, auf dem Weg in die Zukunft gucken wir uns bei euch mal an für ein paar Monate, was für uns funktioniert. Mhm. Wir ändern dann mehrfach den Flächenbedarf oder auch die Aufteilung der Teams in den Räumen und so weiter. Und hier nochmal ein Sofa rein, bitte. Und da haben wir eine Pantry, also eine kleine Küche bei uns drin. Kann ich da nochmal eine andere Kaffeemaschine? Machen wir alles. Ja, aber dann ziehen die irgendwann aus und sagen, sind wir schlauer geworden und wir sind die Ersten, die gratulieren. Ja, das ist schon in Ordnung. Ne? Aber wir machen nicht noch Einrichtungsberatung. Ne? Und der entscheidende Punkt ist ja sowieso nicht die Einrichtung, sondern das ist Service. Du hast ein tolles Büro, du hast keinen, der sich um Sauberkeit kümmert, keinen, der sich ums Catering kümmert, keinen, der am Empfang sitzt oder sitzt nur rum und sieht aus wie, no offense, Securitas. Ja, die klassische Eingangserfahrung ist ein Wachdienst.
Auch schon mal kennengelernt.
Ja, und das darf nicht sein.
Ja.
Deswegen, da hat Michael Schmutzer recht zu sagen, Design Offices könnte man auch in einem, also mit Design Hotels verstehen. Wir versuchen schon nicht den spießigen, uralten Fünf-Sterne-Standard, aber einen sehr coolen, sehr richtigen und am Ende hochprofessionellen Service zu verbinden, der noch mit den klassischen Tugenden viel zu tun hat, nämlich Pünktlichkeit, Sauberkeit, Verlässlichkeit und so weiter.
Und dahinter steht wahrscheinlich ein sehr aufwendiges Schulungskonzept.
Absolut. Und eben, da kommt natürlich auch meine alte Gastro-Erfahrung durchaus zum Tragen, also Standards, also Audits.
Mhm.
Wir haben Qualitätsmanagement, die Leiterin reist mit ihrer Kollegin eigentlich ständig durchs Land, immer unangekündigt.
Mystery Working.
Absolut. Nee, aber auch wirklich, guten Tag, ich wollte das Audit.
Ja.
Und dann werden die Checklisten durchgegangen. Und das ist, klingt zuerst immer so furchtbar. De facto ist es die Erfahrung nicht nur von uns hier, sondern natürlich von denen, die es in der Gastronomie überall schon machen, dass es befreit. Weil du bist dann als Mitarbeiter nicht mehr nervös, habe ich es richtig gemacht, habe ich die Atmosphäre getroffen.
Das ist klar, ne?
Sondern es ist so eine Checkliste. Wie sieht der Raum, in dem wir beide sitzen, aus? Der muss so aussehen. Und die Frage ist, warum ist hier kein Flipchart drin? Weil es nicht im Standard vorgesehen ist. Wenn du einen Flipchart haben möchtest in diesem Raum, wo wir sowieso nur sitzen, und was mache ich mit einem Flipchart, wenn man sitzt? Dann holen wir es dir halt. Ja, aber stell's nicht rein nach dem Motto, vielleicht braucht's mal jemand und dann sieht das ganze Ding nachher hier aus wie
die Erfahrung, ne? Es verändert die Experience, genau. Würde man sagen, ne?
Und das nehmen wir alles auf uns und machen das einmal konzentriert im Produktmanagement, in der Zentrale quasi. Wir sagen auch nicht Zentrale übrigens, wir sagen Support Center, aber was meinen? Wir wollen die Standorte unterstützen. Und dann musst du eigentlich nur das alles einmal mit einer Checkliste durchgehen und kannst dich dann auf das konzentrieren, worauf es mir am meisten ankommt, nämlich sei du selbst, sei freundlich, sei da, hör zu. Ja, und wenn dann irgendwas nicht passt, der Adapter als Klassiker, ja, dann sind wir natürlich schnell da. Und darum geht es tatsächlich. Und da haben wir viel, viel Kraft reingesteckt. Da haben wir auch ein bisschen, wenn ich ehrlich sein soll, die Corona-Zeit genutzt, weil da doch weniger andere Themen hochkamen. Da konnten wir diese Basis sehr ordentlich stärken.
Du hast mal gesagt, ein Büro ist eine Begegnungsplattform, die kuratiert werden muss. Es hat ja vielleicht noch eine dritte Dimension neben Hardware und Software, nämlich wer ist denn da noch? Wer arbeitet denn da noch? Das heißt, ich möchte ja in good company sein, wie man neudeutsch sagen würde. Wie sehr achtet ihr darauf, wer hier arbeitet?
Gar nicht.
Es ergibt sich.
Ja, tatsächlich. Wir haben ein gewisses Preisniveau und wir haben eine gewisse, wie soll ich sagen, bei uns ist das Mischungsverhältnis aus Offenheit und Privatsphäre stärker privat, als man das im Coworking sehen würde. Wir haben tatsächlich oft noch zu erklären, dass man hier auch sich zurückziehen kann. Das ist ja, tatsächlich mieten alle ihre eigenen Büros, machen die Türen auf oder zu, wie sie mögen. Aber das heißt, diese Tatsache, dass es eben in der Regel größere Firmen sind, wir arbeiten ganz viel für großen Mittelstand und für DAX und zunehmend für internationale Firmen.
Ja.
Die brauchen erstmal ihre eigene Ecke, ihren eigenen Trakt, ihr eigenes Großraumbüro oder was, oder Großraumbüro plus ein, zwei kleine, weil dann ist der Chef und dann ist da noch HR und die brauchen eine andere Atmosphäre. Und dann hast du de facto auf den Gemeinschaftsflächen immer ein hochprofessionelles Umfeld. Das heißt, du weißt, und das ist auch eine riesen Beobachtung, dass die Menschen eben nicht sagen, der Kaffee ist ein Kaffee, ist ein Kaffee. Ich könnte meinen Kaffee mir auch nimm mal das Münchner Werksviertel, vielleicht einer der heißesten Spots in Deutschland. Ja, alle Kreativen, alle Tech-Leute wollen in dem Münchner Werksviertel am Ostbahnhof arbeiten. Und wir haben da zum Glück ein wunderschönes Gebäude mit einer großen orangen Weltkugel oben drauf. So. Das ist aber ein High-Rise. Das heißt, die Menschen haben da, wir haben auch, glaube ich, 6 oder 7 Etagen. Die haben ihr Büro, sag mal, auf der 9. Etage. Dann kommen die angeradelt und fahren den Fahrstuhl hoch in die 9 und haben ihre Karte, machen die Tür auf und machen mit der Karte ihr Büro auf. Und kommen gar nicht auf die 6. Etage, wo unser Empfang für alle Gäste, alle Tagungsgäste und für alle Besucher ist. Und das hat uns ein bisschen gestört. Weil dein Punkt ist schon valide. Die Menschen wollen auch mal links und rechts sehen, wer sonst noch da ist, aber in ihrer eigenen Kontrolle. Mhm. Nicht, weil sie die Tür nicht zumachen können, sondern weil sie ab und zu mal einen Ort, einen Marktplatz betreten möchten, von dem sie sicher sein können, dass andere da auch sind, oder?
Genau.
Der Kaffee, den wir auf der 6. Etage morgens, wird mit ungefähr 40 bis 50 Leuten nachgefragt. Das heißt, wir haben immer eine Schlange für 10 Leute.
Also auch jemanden dort. Barista, der den dann zubereitet.
Genau. Und das ist enorm, weil der Unterschied ist, natürlich können die draußen Kaffee trinken. Und Kaffee haben wir auf jeder Etage auch. Aber darum geht's doch nicht. Es geht um die soziale Komponente.
Das ist das Erlebnis auch wieder.
Und die ist anders, als wenn ich jetzt auf der Straße unten oder beim Bäcker mir vielleicht einen wahrscheinlich nicht ganz so guten, aber gut gemeinten Kaffee kaufe.
Gut gemeinten ist auch nicht schlecht.
Ist es natürlich die Frage, neben wem stehe ich denn da?
Ja, ja.
So, was da passiert ist, da kommen die in kleinen Teams runter. Also man spricht mit seinen Kollegen und die sprechen komischerweise doch viel über die Arbeit. Also es ist nicht einmal verschwendete Zeit.
Das ist halt der gemeinsame Nenner. Ne?
Und die vor dir stehen oder die hinter dir kommen, die haben auch einen Business-Hintergrund. Das heißt, es ist eine ganz andere Körperspannung und auch tatsächlich eine andere Interessiertheit, die da wirkt. Die ist zu einem Anziehungspunkt macht, der, auch wenn es mal eine Viertelstunde dauern mag, weil es gerade die Hochzeit ist, als nicht Wartezeit, sondern als Arbeitsumgebung mit Kaffeeduft wahrgenommen wird.
Und es zahlt ja auch auf eure Marke ein dann.
Total. Wir lieben das. Ja, und das ist eine der besten Erfindungen. Das ist ein großes Projekt. Wir nennen das dann auch ganz unbescheiden Inspiration as a Service. Das ist unser Job. Also wir sorgen dafür, dass wer zu uns kommt, wirklich inspiriert wird in einem Maße, das er oder sie auch möchte. Und das hat auch viel mit Community zu tun, mit Events, mit Vorträgen, mit Frühstücken, mit Afterwork. Wir haben ein Riesenprogramm, über 1000 Events im letzten Jahr gemacht, die oftmals ganz klein sind. Und ja, es gibt auch Yoga, aber die meisten haben ein bisschen eine inhaltliche Komponente, einen Impulsvortrag. Und es gibt so viele von unseren Mietern, die sagen, ich will ganz gerne mal für 10 Minuten sagen, was mir hier gerade so wichtig vorkommt oder was ich neu entwickelt habe. Und dann hört man das an bei einer Brezel. Wir sind ja Bayern. wie man mir nicht anhört. Und vor dem Hintergrund ist das alles eine tolle Sache und dieser Kaffee war das zu schlagendste Argument.
Was ich da auch spannend finde, was in dieser Kaffeeschlange dann passiert, ist diese Zufälligkeit, Serendipity. Auch ein sehr spannendes Thema, was nach meiner Wahrnehmung noch gar nicht so sehr beleuchtet wird in der aktuellen Diskussion, aber was sehr wichtig ist, worauf ja Unternehmen wie Google schon lange großen Wert legen, dass man sich einfach begegnet und dadurch nochmal etwas entsteht, was so sonst gar nicht passiert wäre. Mich würde mal interessieren, wie dich das vielleicht auch schon bewegt hat oder was du auch für Impulse schon mitgenommen hast aus zufälligen Begegnungen.
Das ist die Essenz von allem, was ich mache, de facto. Ich bin auch immer unterwegs, immer. Na, und das hat damit zu tun, dass ich nicht glaube, ich könnte nicht telefonieren oder sowas, sondern das sind die nicht geplanten Sachen. Und das Schlimmste, was uns heute eingetrichtert wird, ist ein Primat der Effizienz. So heißen, wenn dein Tag nicht aussieht, dass du back-to-back-to-back-to-back deine Videocalls hast, dann bist du wahrscheinlich nicht nachgefragt, wahrscheinlich bist du gar kein Leistungsträger. Größter Irrtum, den man haben kann. Du musst tatsächlich auch weg von deinem Platz, du musst unter Menschen und du musst dieses Nicht-Geplante entweder selber erleben oder beobachten können. Und das machen wir tatsächlich überall. Und klar, solche Sachen wie Kaffee heißt, du hast in dem Moment die Kontrolle nicht zu 100%. Du weißt nicht, wann du es kriegst und wer neben dir steht.
Das ist der Unterschied zum Homeoffice, ne? Und ja, da ist eben alles geplant. Da bist du nur in Terminen, von denen du weißt, mit wem du worüber sprichst.
Genau. Und dann machst du dein Mikrofon oder die Kamera an oder aus, wann du lustig bist, ne? Und das ist die Illusion von Produktivität. Und nochmal, das hatten wir eben schon mal kurz gesagt. Wenn wir glauben, dass wir alle Rahmenbedingungen fest unter Kontrolle haben, bin auch ich in solchen Situationen happy. Ich habe auch öfter mal einen Einzelraum, ich nehme ja Meetingraum, wenn er frei ist, weil ich dann in Ruhe lesen, schreiben und telefonieren kann. Das ist ja nicht ausgeschlossen und nicht verteufelt, aber wenn es deinen Alltag prägt, jeden Tag, dann wirst du ganz sicherlich überrascht werden davon, dass links und rechts Sachen passiert sind, die ganz entscheidend für deine Prioritäten sein müssten, die du aber nicht mitbekommen hast.
Was ist dir bei deinem Führungsstil wichtig?
Ich will schon, dass die Menschen bei allem Tempo, das ich gerne an den Tag lege, verstehen, dass es mir darum geht, dass sie besser werden. Ich habe natürlich vorgefasste Meinungen und vor allem auch sehr viel Gefühl für, was wahrscheinlich funktioniert oder nicht, aber ich will schon, da gebe ich mir auch tatsächlich Mühe, dass die Leute die Risiken nehmen, eigene Ideen zu entwickeln. Und ich bin mega neugierig, aber wenig eitel, was bessere Ideen angeht. Also wenn jemand da ein gutes Argument bringt, dann fördere ich das sehr. Mhm.
Was kannst du dir denn vorstellen, wo geht die Reise hin, wenn wir nochmal in die Zukunft schauen zum Ende des Podcasts? Also das Büro ist ja auch in Weiterentwicklung. Experimentiert ihr auch? Habt ihr irgendwie einen Raum, der mal ganz anders ist, an dem ihr mal schaut, wie das so ankommt? Wie sieht Innovation bei euch aus?
Auf der Makroebene kommen wir gleich zu, auf der Mikroebene bei uns. Wir machen mit Technologie viel. Also wir sind natürlich analoge und Präsenztypen, aber wir müssen unsere Meetings ja auch und unsere Räumlichkeiten auch für hybrides Arbeiten qualifizieren. Das heißt, wir sind sehr, sehr gut in IT-Sicherheit, wir sind sehr, sehr gut in Konnektivität. Da sind wir wahrscheinlich auch viel zu bescheiden. Wir posaunen sonst immer nicht so raus, aber wir sind da so gut, dass die Bundeswehr kein Problem hat, bei uns zu mieten. Also zum Thema Landesverteidigung reicht unsere IT-Sicherheit. Ich glaube, das müsste die meisten Unternehmensbedürfnisse auch abdecken. Da machen wir viel, also auch gerade was das Thema angeht, welche Art von Meeting-Eule haben wir zum Beispiel in jedem Raum, kann man nutzen, um eine möglichst einfache, möglichst aber besser als an deinem heimischen Laptop sich darstellende Videokonferenztechnik haben. Bei allem anderen sind wir auf der Service-Ecke enorm innovativ. Bei der Hardware, ich muss erst noch rausfinden, was denn dann noch besser gemacht werden muss. Also ja, Telefonboxen, verstanden. Na, aber ansonsten, wir machen eben beim Thema, wie kriege ich die Menschen in eine gute Stimmung, in eine Situation, die zu besseren Ergebnissen führt, kommen wir immer mehr auf das Thema, die Begeisterungsfähigkeit unserer Kunden für gute Konzepte von Meetings und für gut gestaltete Büros mit echtem Herz ist ungebrochen. Ja, das heißt, wir gucken daran, dass wir die richtigen Services bieten, die richtigen Begegnungsmöglichkeiten finden und die Aufmerksamkeit Mensch zu Mensch hochhalten. Das ist unser Hauptthema. Und ja, alles andere ist Makro. Und Makro ist ein schwierigeres Thema. Makro heißt Office. Und Office, einfache Zahlen, die Anmietungstätigkeit in Deutschland in den Top 7 Städten ist heute 30% geringer als vor der Pandemie. Und vor der Pandemie war es jahrelang stabil bis wachsend.
Mhm.
Und plötzlich 30% runter, und wir reden jetzt von dem dritten Jahr. In der Pandemie war es noch nicht mal ganz so schlimm.
Ja.
Ja, das sieht nach einem wirklich dauerhaften Veränderungsdruck aus. Wir haben steigenden Leerstand, aber der ist natürlich noch nicht ganz wahrheitsgemäß, weil die Verträge laufen ja ewig und 3 Tage. Also ja. 10 Jahre waren früher normal.
Ja.
Jetzt kann man mal an den Fingern abrechnen, dass wahrscheinlich in den Jahren 26 bis 28 viele Verträge auslaufen werden, denn ab dem Jahr 2020 hat kaum noch einer einen 10-Jahres-Vertrag unterschrieben.
Ja, ja.
So, aber bis dahin haben wir viele ungenutzte Flächen, die noch untervermietet werden oder leer stehen. Das wird also zu einem enormen Veränderungsdruck führen. Aber die Witzigkeit unserer Situation ist eine andere. Wir haben also weniger Nachfrage und wir haben Leerstand, und trotzdem steigen die Spitzenmieten ungebrochen.
Ja.
Das ist halt ein klares Signal für eine Segmentierung. Es ist nicht mehr eine Soße, sondern du hast am Anfang schon gesagt, Lage, Lage, Lage war immer schon der Schlachtruf der Immobilienbranche. Im Office-Sektor so aktuell wie noch nie. Also wenn schon Büro, dann bitteschön mittendrin, wie hier am Hamburger Domplatz. Dann sorgt dafür, dass die Menschen den Weg in die Arbeit machen, weil sie sich darauf freuen. Und sie freuen sich natürlich über tolle Begrüßung und den Kaffee und die Kollegen und ein bisschen Mingling, aber eben freuen sie auch nachher dann shoppen, Restaurants, Bars, Kultur eben mitzunehmen. Denn auch bei uns gilt, die allerwenigsten unserer Kunden sind jeden Tag im Büro. So 3 bis 4 Tage, das scheint sich so einzupendeln, bis auf die, die echt was werden wollen. Also die aggressivsten Kunden, also die, die wirklich tech-basiert sind, vielleicht sogar aus dem asiatischen Raum gerade erst den deutschen Markt erschließen wollen, die sind jeden Tag im Büro. Weil die uns erklären, wenn du dein Geschäft massiv an Innovationen knüpfst, dann
jeden
musst
Tag
du da sein.
Heißt auch am Samstag und Sonntag?
Nee, das können sie machen, klar.
Können Sie.
Das können Sie machen, ja. Aber das ist, glaube ich, auch bei uns nicht die Regel tatsächlich, ne?
Ja.
Manche, also wir haben so ein paar beratungsintensivere Truppen da, da wundert man sich am Montagmorgen schon mal, wie es aussieht. Aber unsere Teams sind ja immer da und kriegen alles wieder eingefangen.
Ja.
Aber nein, also Innovation ist eigentlich das Hauptthema. Muss auch für uns das Hauptthema sein. Für eine reine, ich arbeite dieses Jahr so wie nächstes Jahr Job Description, von der wir alle nicht wissen, wie lange es die noch geben wird, sind wir auch nicht gebaut. Wir sind gebaut und wir kuratieren das alles hier dafür, dass hier über Kreativität und Zusammenarbeit was Neues entsteht. Und die Firmen, die sagen, ich werde mein Geschäft in 5 Jahren mit Produkten und Dienstleistungen machen müssen, die ich heute noch nicht kenne, die sind da. Die sind nicht im Homeoffice.
Hm. Also ihr bleibt kreativ dran, schaut, an welchen Schrauben ihr drehen könnt, sprecht mit euren Kunden und Kundinnen, genau, darüber im Sinne eines Design Thinkings. Wir haben ganz am Anfang vor dem Podcast auch darüber gesprochen, dass wir eigentlich in Deutschland, auch in anderen Bereichen der Wirtschaft, noch viel mehr dieses Optimistische bräuchten, so nach dem Motto, lass uns mal schauen, wie wir jetzt was bewegen können, wie wir jetzt dran drehen können und eben nicht abwarten. Was würdest du dir da wünschen? Was sollten wir jetzt in Deutschland dringend angehen?
Das sind Volkswirte, was nicht fragen. Das ufert aus, aber fange ich mal mit dem Büro an. Also tatsächlich, wir sind natürlich, glaube ich, jetzt erst aufgewacht zu der Wertschätzung von Flexibilität. Deutschland hat traditionell eine hohe Wertschätzung für Stabilität, für Solidität, und das ist auch gut. Und in vielen Bereichen, wenn ich ins Flugzeug steige, wünsche ich mir so einen Geist auch. Aber in dem, was wir heute machen, müssen wir mehr ausprobieren, und dafür sind flexible Partner oder flexible Plattformen, glaube ich, wichtig. Ich erlebe heute noch zu häufig ewiges Zögern.
Ja,
also
ja.
Tatsächlich sind die Gespräche, die wir haben rund um Neuanmietungen, noch nie so ausführlich geraten wie jetzt. Und das hat viel damit zu tun, dass diese Grundunsicherheit, was mache ich eigentlich, was brauche ich, was darf ich meinen Mitarbeitern auch zumuten, dass die es so so wie Mehltau auf manchem Konzern liegt. Und das ist schade, weil ich glaube, also für mich ist es hier und dort nervenzehrend, aber es ist vor allem auch schade, weil es in der Abwartezeit, in der vermeintlich mehr Sicherheit schafft Periode, eigentlich heißt, der Rest läuft weg. Und da müssen wir jetzt aus meiner Sicht einfach ein bisschen mehr sagen, komm, wir versuchen es und wir sehen eine Revision des jetzt gefassten Beschlusses nicht als Scheitern, sondern als Lernen. Das ist eine Sache, an der New Work immer schon viel Interesse hatte und wir immer viel gearbeitet haben. Und wir müssen es ein bisschen aus diesem leichten machoistischen Fail fast, bla bla bla, rausholen und sagen, wir müssen akzeptieren, dass wir alle heute viel mehr Faktoren mit einbeziehen müssen in unsere Entscheidungen, die wir nicht kontrollieren können und die wir auch nicht absehen können. Das ist tatsächlich immer schon so gewesen, aber jetzt ist es auch makro mit, denken wir an Kriege und denken wir an die USA und denken wir an die Rolle Europas und denken wir an den Klimawandel.
Ja.
Nebenbei vielleicht nochmal. Ja, wird da gern verdrängt.
Da war ja kein Top-Thema im Wahlkampf.
Natürlich nicht. Ja, weil wir haben alle nur so viel Kapazität, ne? Aber es gibt genügend Themen, an die wir objektiverweise denken dürfen und sagen, okay, es ist komplizierter geworden und auch schneller geworden, dann muss man doch auch weg von dem Ethos, dass da heißt, ich bin der große Manager, ich bin der große Unternehmer, ich hab's im Griff, also mein 5-Jahres-Plan wird jetzt gefälligst mal humorlos durchgezogen. Das ist natürlich nicht mehr so, aber es ist heute auch noch immer stigmatisiert.
Man wünscht es sich zurück.
Genau, das Ideal ist es immer noch. Ja, und das ist falsch. Und dahin zu kommen, zu sagen, ich bemesse meinen Wert und meinen Erfolg als Unternehmenslenker eher daran, dass ich die Überraschungen links und rechts des Weges möglichst schnell wahrnehme und einpreise. Also einpreisen heißt auch, manche Überraschungen haben auch keinen großen Effekt.
Also Serendipity als Business-Prinzip eigentlich.
Oder Aufmerksamkeit oder Business-Achtsamkeit, was auch immer. Wir kommen,
Opportunitäten halt zu erkennen und zu nutzen, ne?
Einfach zu akzeptieren, dass du nicht nach einer Vorstandsklausur ein Dokument hast, das jetzt auf Büttenpapier gedruckt oder noch besser in Stein gemeißelt, gefälligst befolgt werden
und,
muss.
Genau.
Sondern eher das Thema, okay, habe ich eine Idee von meiner Startposition, also wo ich heute bin und wo ich denn idealerweise hin möchte und was das Zweitbeste und das Drittbeste wäre und habe ich auf dem Weg dahin meinen Radar eingeschaltet, um zu sehen, ob denn da irgendwelche Hindernisse auftauchen, die ich vorher einfach nicht sehen konnte. Und dann darauf zu reagieren. Das muss der Punkt sein. Also viel stärker. Ja, und das ist schwierig, ne? Weil natürlich kennen wir alle Typen, die nur sich vom Alltag treiben lassen und eher hektisch und
nur reagieren, ne?
So, und das ist auch nicht richtig. Du brauchst natürlich schon deinen eigenen Fahrplan. Aber so wie, ich bin natürlich als Segler, da schnell mit einer Analogie dabei, es gibt in der Nautik diese Hundekurve, kennst du das?
Nee.
Wenn ein Hund in den Strom hier in die Elbe springt und rüber möchte, weil da drüben ist was Leckeres, ja, dann wird der, wenn du ihn von oben beobachtest, eine Kurve schwimmen, weil er es nicht versteht, dass da eine Strömung ist. Das heißt, er hält genau auf sein Ziel zu, wird abgetrieben, korrigiert nach und fährt und schwimmt eine große Kurve, einen riesen Umweg, sehr erschöpfend. Eine Ente macht das nicht. Eine Ente schwimmt den geraden Weg, weil sie natürlich vorher schon weiß, ich muss ein bisschen vorhalten, ich muss ein bisschen übertreiben ich kann nicht gerade aufs Ziel zu, aber ich komme aufs Ziel gerade. Und das ist eigentlich die Herausforderung, die wir als Manager jetzt haben. Wobei der Strom eben kein ruhiger Strom ist.
Ja, sehr schön. Am Schluss würde mich noch interessieren, wie lernst du eigentlich? Wie bleibst du auf dem Laufenden? Du hast schon gesagt, Gespräche, das nehme ich an, wird ein wichtiger Teil sein. Ja. Hast du noch Zeit, dir Dinge durchzulesen? Arbeitest du mit KI-Bots, die dir Dinge aufbereiten? Mhm. Wie machst du's?
Ich lese sehr, sehr viel immer noch. Ich bin auch noch ein alter Papier-Zeitungsleser. Und ich lese Romane tatsächlich immer noch am liebsten. Ich bin immer wieder angestoßen worden, noch mehr KI in meinem Alltag unterzubringen. Da bin ich echt noch Novize. Und ich bin in so einer internationalen Clubstruktur und die sagten mir, schreib dir doch einfach einen Kalender, jeden Tag zu einem fixen Datum, sprich mit KI.
Ja,
habe ich noch nicht gemacht, muss ich mal jetzt dringend hinkriegen, aber ich bin da schon aufmerksam, nur ich glaube, tatsächlich an die, also Information versus Wissen versus Weisheit Unterscheidung. Na, und ich glaube eben, die Informationsbeschaffung, die ist in der Tat trivialisiert heutzutage. Das ist nicht, das war früher schwierig. Früher hat man auch noch den Bock rausgekauft, um überhaupt mal einen Streit bei der Familienfeier schlichten zu können über die Frage, wer Recht hat. Das ist vorbei. Mhm. Das Thema Wissen ist von daher auch einigermaßen gut ableitbar. Das ist ja die Verknüpfung von so ein paar Punkten. Aber das Thema Weisheit, also die Frage, wie setze ich denn Akzente, wie setze ich auch Schwerpunkte und wie wähle ich meine Zumutungen, das ist das Thema, wo ich am meisten lerne nach wie vor von Thomas Mann.
Ah ja. Also nochmal ein Buch für die Shownote zum Abschluss. Hast du da eins von Thomas Mann?
Ja, meine Bibel, also ist der Zauberberg. Habe ich 3-mal jetzt ganz gelesen und werde das jedes Jahr 10-mal das Leben, solange meine Augen und das Hirn weitermachen.
Sollte man gelesen haben, weil?
Weil es um das Mysterium der Zeit geht. Eine völlig unverständliche Dimension de facto. Also Einstein hat sie verstanden. Wir alle, wir Sterblichen verstehen sie nicht so richtig. Aber dieses Thema und dann natürlich vor dem Hintergrund einer Weltenwende, die heute vielleicht wieder aktueller ist als damals. Damals ging es ja um die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg und den großen Bruch. Und heute sind wir wieder in Zeiten, die so nah dran sind, wie es sich damals angefühlt hat. Also von daher, ich bin jedes Mal fasziniert. Behaupte nicht, dass ich die musiktheoretischen Abhandlungen verstehe, aber alles andere prägt mich und inspiriert mich.
In diesem Sinne, stay inspired. Vielen Dank, dass du uns heute deine Welt mal geöffnet hast und vor allen Dingen auch euren Ansatz hier bei Design Offices. Wir schauen mal, ob wir noch aufs Dach kommen.
Lass uns mal aufs Dach steigen.
Ich danke dir schon mal. Wir tun alles in die Shownotes. Es gibt tolle Bilder, die man sich auch anschauen kann auf der Webseite. Es gibt natürlich auch Videomaterial. Ansonsten schaut mal in eurer Stadt oder in der nächstgrößeren. Gibt es bestimmt auch ein Design Office. Und es kommt sicherlich ja auch noch einige dazu in naher Zukunft, nehme ich
an. Ja, wir sind immer ein bisschen vorsichtig wegen dieser Makroproblematik. Ja, ne? Pick your fights.
Ja. Ne? Vielen Dank, Joachim.
Herzlichen Dank, Gabriel. Lass uns aufs Dach steigen.
Bis bald.
Ciao.
Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode mit Joachim Gripp von den Design Offices. Alle Links in den Shownotes, das sind die Beschreibungen zu diesem Podcast, findet ihr auch in eurer Podcast-App. Dort gibt's auch nochmal weitere Informationen zu mir. Meine Website verlinke ich euch, gabrielrath.com. Dort gibt's Infos zum Podcast. Es gibt die Möglichkeit, auch als Partner und Werbesponsor hier sozusagen an Bord zu kommen, wenn auch ihr euch mit eurer Company für eine menschenfreundlichere Zukunft der Arbeit einsetzt. Dann gibt's natürlich auch die Möglichkeit, mal zu pitchen ein Thema. Also wenn ihr sagt, ihr habt da was, worüber ihr mal sprechen wollt und das hat eine gewisse Relevanz, dann freue ich mich auch. Also schreibt mir gerne oder empfehlt mir Leute aus eurem Netzwerk. So bleiben wir hier auf jeden Fall immer up to date mit diesem Podcast. Außerdem verlinke ich euch mal meinen Instagram-Kanal. Da gibt's auch immer kleine Videoausschnitte, auch von dieser Folge übrigens. Es gibt auch einen TikTok-Kanal, da passiert Ähnliches. Es gibt auch noch einen Threads-Kanal, wo ich manchmal so kleinere Gedanken teile. Und dann natürlich auch meine LinkedIn-Page. Da freue ich mich auf jeden Fall, wenn wir dort connecten. Wenn ihr mit mir zusammenarbeiten wollt, dann könnt ihr das auf verschiedene Arten und Weisen tun. Ich kann euch unterstützen, wenn ihr einen Podcast starten wollt. Also das mal strategisch sich anzuschauen. Wo steht ihr? Wofür wollt ihr stehen? Wie sieht eure Story aus? Wie bauen wir eine Brand auf? Wir können auch darüber reden, wie wir euch auf anderen Kanälen neben Podcasting noch stattfinden lassen, ja, wie man Aufmerksamkeit erregt. Da habe ich viele, viele Jahre Erfahrung gesammelt. Und wenn es dann direkt auch in das Format Podcast geht, kann ich euch sehr gut unterstützen, das Ganze an den Start zu bringen und auch zu vermarkten. Außerdem könnt ihr mich als Keynote-Speaker und auch Moderator buchen für eure Veranstaltung. Ich habe da mal die aktuellen Keynotes auch auf meiner Webseite, gabrielrath.com. Könnt ihr gerne mal vorbeisurfen. Und dann gibt's auch noch die Möglichkeit, dass ich euch als Sparringspartner begleite zu diesem ganzen Thema Future of Work. Welche Trends kommen jetzt auf uns zu? Was bedeutet KI für unsere menschliche Zusammenarbeit im Team? Wie können wir uns wieder darauf konzentrieren, was uns als Menschen wirklich stark macht? Diese und weitere Fragen können wir gerne besprechen in einem Sparring Da gibt es also verschiedene Möglichkeiten. Wenn euch das interessiert, kommt gerne auf mich zu und ich teile all das Wissen, was ich hier in fast 330 Podcast-Folgen aufgesogen habe, das teile ich gerne exklusiv mit euch. Ich freue mich, von euch zu hören. Schönes Wochenende erstmal. Bleibt gesund und bleibt connected.